Herzlich willkommen, guten Morgen. Schön, dass ihr alle zum Gottesdienst gekommen seid. Herzlich willkommen allen Mitgliedern, allen Freunden, allen Gästen und herzlich willkommen auch der Gemeinde Gottelsheim, die heute unter uns ist. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Es ist schön, euch alle zu sehen. Und es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass ihr alle hier seid, dass ich hier bin. Man muss ja schließlich morgens auch erstmal aufstehen. Dann muss man frühstücken, sich schick machen, Lockenwickler raus, vielleicht noch die Kinder fertig machen. Bei uns muss der Hund immer noch raus. Es ist immer ganz schön viel zu tun und ich finde, da gehört viel Liebe dazu, viel Liebe zum Gottesdienst, viel Liebe auch zur Gemeinde. Und ja, schön, dass ihr da seid und dass ihr diese Liebe auch zeigt. Und ganz herzlich begrüßen möchte ich auch Pastor Klaus Albertsen, der heute hier ist. Und auch er beweist ganz viel Liebe, denn er ist eigentlich im Ruhestand. Und er ist heute extra hierher gekommen, um unseren Pastor Thomas Stracke zu vertreten. Danke dafür, dass du das tust und Gottes Segen für deine Predigt. Und in dieser Predigt geht es auch um diese Liebe, um das Gebot der Liebe, das Jesus uns gegeben hat. Diese Liebe, ja, die uns Christen besonders prägen soll und die wir auch ausstrahlen sollen in unserer Umwelt.
Vater, in dieser Haltung wollen wir jetzt vor dich kommen und wollen dein Wort hören. Ich bitte dich für uns, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns heute neu begegnen kannst, dass wir dein Licht, das diese Welt erleuchten möchte, neu spüren, dass wir deine Liebe erkennen und dass wir ja deinen Auftrag heute Morgen ganz neu hören. Ich bitte dich für deinen Segen und sei du jetzt hier in unserer Mitte und berühre uns. Amen.
Ich fühle mich total wohl bei euch hier. Ich bin ja auch nicht zum ersten Mal da, aber zum ersten Mal als Ruheständler. Das ist schon was Besonderes. Und tatsächlich ist der Weg noch ein bisschen weiter als aus der Solinger Straße hierher. Es sind 110 Kilometer, denn ich komme gerade aus Breitscheid. In Breitscheid hat die Pfadfinderschaft ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und zum Stammeslager war ich dort und habe das dann ein bisschen abgebrochen, ein bisschen früher, um hier bei euch zu sein. Aber ich bin sehr gern bei euch und freue mich, dass ich Thomas auch unterstützen kann. Ja, es ist ja schon angeklungen, worum es gehen soll, um Liebe. Aber ich muss es ein bisschen einschränken, Cordula. Denn da geht es noch um ein bisschen mehr. Jürgen hat, ja, Jesus wird verherrlicht, damit wir ihn anbeten können. Damit habe ich nämlich die Katze gleich aus dem Sack gelassen. Darum soll es gehen. Jesus wird verherrlicht, damit wir ihn anbeten können. Es geht um Verherrlichung eigentlich. Eigentlich geht es um Verherrlichung. Und da knüpfe ich an eine Predigt, die euer Günter Kunz vor zwei Monaten, etwas mehr als zwei Monaten bei uns zum Sandberge gehalten hat. Da ging es nämlich um Herrlichkeit. Er hat über Johannes 1, Vers 14 bis 16 gepredigt und da steht, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Also da ging es um Jesus und er hat das sehr schön auch entfaltet und ich habe so gefunden unter der Predigt, dass das eigentlich einerseits ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, die Herrlichkeit, zum anderen aber auch ein sehr, sehr unterbelichtetes Thema. Weil dass das wichtig ist, dass das existenziell ist, das geht vielen irgendwo vorbei. Und ich finde es interessant, dass bei dem Text, den ich angegeben habe, das Thema Liebe hängen geblieben ist, aber nicht Herrlichkeit und Verherrlichung. Obwohl das so dominant ist in dem Text. Jetzt seid ihr natürlich voller Neugier, ne? Worum geht es hier, was für ein Text ist das wohl? Kommen wir gleich dazu. Also es geht um den Titel um Verherrlichung, Jesus wird verherrlicht, damit wir anbeten können. Es ist ja so, Gott sucht Menschen. Genauer sucht er Anbeter. Das erfahren wir in Johannes 4. Er sucht Anbeter. Also er freut sich natürlich, wenn wir uns auf den Weg machen, Sonntag früh und dann auch hier sind und unser Auto steht hier vorne am Parkplatz oder mein Roller hier hinten, egal wie wir da sind, Natürlich freut er sich darüber, aber beeindruckend tut ihn das nicht. Denn eigentlich sucht er mehr. Er sucht Anbeter, er sucht Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Anbetung ist nicht nur was für junge Leute. Anbetung ist nicht nur was für, manche sagen Charismatiker, sondern Anbetung ist etwas, das steht tatsächlich schon in der Bibel. Ja? Und bei Ter Stegen gibt es Lieder über Anbetung, also ganz alt, schon 300 Jahre. Anbetung ist, wenn ich das Leben mit einem Haus vergleichen sollte, dann ist Anbetung nicht der Vorgarten, den wir schön sauber halten, wo wir immer schön mähen, damit die Leute sehen, es ist alles in Ordnung. Anbetung ist auch nicht die gute Stube, die zwar am prächtigsten ist vom ganzen Haus, aber die nur einmal in der Woche, vielleicht Sonntagnachmittags, benutzt wird oder wo Gäste empfangen werden. Anbetung ist die Küche. Anbetung ist die Küche. Bei uns war immer die Küche das Zentrum des Hauses. Da wurde gekocht. Da haben wir zum Essen gesessen. Da wurde alles beredet und beraten. Da wurde gestritten. Da spielte sich eigentlich das Leben ab. Das ist Anbetung. Anbetung ist in der Mitte des Lebens. Bei Anbetung geht es um das, worum sich unser Leben in Wahrheit dreht. Nicht nur sonntags, sondern überhaupt. Worum dreht sich unser Leben? Es ist das, was wir im höchsten Maße lieben. Das beten wir an. Jetzt frage ich mal, ihr könnt doch bestimmt alle Französisch, ne? Ja. Was heißt denn ich liebe dich auf Französisch? Stem. Ne? Also selbst wenn man nicht so viel Französisch kann, aber das hat man bald raus. Stem heißt ich liebe dich. Es gibt aber noch ein anderes Wort für ich liebe dich auf Französisch. J'adore. J'adore. Also Stäben, das ist so noch ein bisschen zurückhaltend, aber wenn man sagen will, ich liebe dich ganz doll und mehr als alles andere, sagt man J'adore. Und gleichzeitig bedeutet dieses Wort auch, ich bete dich an. Also das wird für beides benutzt auf Französisch. Naja, wir sprechen ja auch in der deutschen Sprache über die Angebetete. Dürfen wir als Christen gar nicht sagen, ne? Aber so ist es. Also das, was wir im höchsten Maße lieben, das beten wir an. Das bedeutet, jeder Mensch ist ein Anbeter. Egal ob Christen oder Heiden, jeder ist ein Anbeter. Jeder hat irgendetwas, was er anbetet in seinem Leben. Was Christen von Heiden unterscheidet, ist, dass sie Jesus und den Vater und den Heiligen Geist anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Jeder hat seine Anbetungsgeschichte. Ihr habt eure Geschichte, wie ihr dazu gekommen seid, heute Jesus anzubeten, denn das war nicht immer so. Es gab Impulse in eurem Leben, vielleicht eine Predigt, vielleicht eine Aussage eurer Großmutter schon oder in der Jugend irgendwas oder auf dem Weg irgendwie ein Kollege. Ich habe keine Ahnung. Aber am Anfang der Anbetung steht immer die Verherrlichung. Und da möchte ich eben an deiner Predigt anknüpfen. Am Anfang der Anbetung steht die Verherrlichung. Ohne Verherrlichung, ohne dass Jesus Christus verherrlicht wird, können wir keine Anbeter sein. Verherrlichung, also dass etwas oder jemand in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Dass man erkennt, boah, das ist herrlich oder der ist herrlich oder die ist herrlich. Und schon wird ein Mensch ein Anbeter. Da zündet dann etwas beim Anbeter und es wird dann zu einer vielleicht lebenslangen Flamme. Man spricht ja auch von der Flamme. Wer ist denn deine Flamme? Ne? Und wie ist das bei dir? Und was ist das bei dir? Und welche Rolle spielt Jesus bei dir? Ist er dein Vorgarten, deine beste Stube, oder sitzt er mit dir in der Küche? Und er gibt dir Nahrung, von der du lebst und die du nicht missen möchtest. Und wo du sagst, danke Herr, könnte er der Angebetete sein in deinem Leben? Und jetzt lüfte ich das Geheimnis, der Text, um den es geht, Johannes 13, die Verse 31 bis 35. Nachdem Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt wird der Menschensohn in seine Herrlichkeit offenbart, oder in anderen Übersetzungen steht auch verherrlicht. Jetzt wird er in seine Herrlichkeit offenbart und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbaren und das wird bald geschehen. Meine Kinder oder Kindlein, Kleinkinder, meine Kinderchen, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Das ist das, was bei dir hängen geblieben ist, Cordula, ich habe es gemerkt. Ja, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und diesen Text, den lasse ich mal vorne stehen, weil ich da immer wieder mich drauf beziehe. Ich glaube, das regt euch auch an, darüber nachzudenken, jenseits dessen, was ich euch sage. Mir geht es ja auch immer so bei Predigten, wahrscheinlich genau wie bei euch. Ihr hört zwar der Predigt zu, aber da kommen ganz andere Gedanken über den Text. Und Gott spricht zu uns, zu euch, zu uns, zu mir. Sei es durch die Predigt, sei es aber auch durch sein geschriebenes Wort. Und das darf ruhig gerne auch so stehen bleiben. Der erste Punkt ist, Jesu Herrlichkeit wird offenbart. Doppelpunkt, das Kreuz. Das hat Günther auch so gesagt in seiner Predigt vor 2 Monaten. Also darum geht es ja in den Versen 31 bis 32, die ersten beiden Verse. Ich finde das bemerkenswert. Da ist 5-mal von Verherrlichung die Rede. 5-mal. Das ist so eine Häufung, das ist so dominant. Insgesamt geht es im Johannesevangelium, kommt das Wort 23-mal vor. Davon allein 5-mal in 2 Versen. Kommt auch in Johannes 1 vor, worüber du gepredigt hast, aber nur 2-mal. Und deswegen ist das hängen geblieben eigentlich bei mir, zunächst einmal. Also hier geht es vor allem darum, dass wir uns natürlich gegenseitig lieben sollen. Das ist ja klar, das bleibt uns auch hängen. Und da haben wir auch so das Empfinden, das ist so ganz praktisch. Und da trifft uns das Wort so mitten in die Existenz als Gemeinde hinein. Denn ach, wenn es doch nur immer so wäre. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass Jesus verherrlicht wird. Er spricht davon, dass er verherrlicht wird, dass seine Herrlichkeit offenbar wird, dass sein wahres Wesen ans Licht kommt. 5-mal in 2 Versen. Was für eine Häufung. Das muss also, das kann man nicht überlesen. Da muss man dran hängen bleiben und da darf man sich auch gerne mal dran reiben, dass man so denkt, ach, das interessiert mich jetzt nicht mit der Verherrlichung und irgendwie verstehe ich das auch nicht, aber die Liebe, das ist wichtig. Nein, da bleiben wir bei der Verherrlichung einmal stehen. Ich denke, das verdient es einfach, weil es ja auch von Jesus selber ist. Was ist denn Verherrlichung? Was ist Verherrlichung? Mir fallen dabei diese spannenden Krimis aus den 50er und 60er Jahren ein, am besten die von Alfred Hitchcock. Ein Verbrechen geschieht, und ein weiteres Verbrechen deutet sich an und das Opfer ist so ganz ahnungslos, weil nicht klar ist, wer der Mörder ist. Man weiß, der Mörder kommt irgendwo vor und jeder Zuschauer hat jemanden unter Verdacht, aber so ganz genau weiß man das nicht. Und ein anderer, der erscheint vielleicht ein Bösewicht zu sein, aber am Ende zeigt sich eben, wer der Mörder ist. Er zeigt sich, Er offenbart sich und auch der Gute offenbart sich, der Helfer, dem sich das Opfer offenbaren kann. Und der Moment, die Szene, wo sich der Gute offenbart, das ist die Verherrlichung. Das wahre Wesen wird sichtbar. Das wahre Wesen wird sichtbar. Und das ist genau hier, wovon Jesus spricht. Sein wahres Wesen wird ganz besonders sichtbar. Jetzt, na klar, steht in Johannes 1, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Das trifft auch schon auf die Zeit vorher zu, vor Karfreitag. Da haben sie auch schon seine Herrlichkeit gesehen. Aber so richtig, so voll, so hundertprozentig, so unübertroffen am Kreuz. Da kommt's raus. Die Herrlichkeit Jesu, denn er spricht vom Kreuz, von seinem Sterben, steht unmittelbar bevor hier. Das ist das Jetzt, von dem Jesus spricht, diese Szene, wo rauskommt, wer er wirklich ist. Er könnte natürlich auch sagen, jetzt kommt der Moment, wo ich gekreuzigt werde. Könnte er sagen. Aber das ist nur die Oberfläche. Wenn wir tiefer hineinschauen, ist die Kreuzigung, das Sterben Jesu, der Moment der Verherrlichung. Deswegen würde ich auch Karfreitag nicht als Trauerveranstaltung begehen. Ich habe mich immer dagegen irgendwie gesträubt und gewehrt, weil ich denke, im Kern ist Karfreitag der Moment der Verherrlichung Jesu. Es kommt ans Licht, wer er wirklich ist. Und da kann ich nicht traurig sein. Spannend, dramatisch, ja, aber nicht traurig. Alles muss jetzt gut sein, gut werden. Es geht um sein Sterben am Kreuz und natürlich immer zusammen auch mit der Auferstehung. Das Kreuz predigt die Liebe Gottes des Vaters, aber auch die Liebe, die unübertroffene Liebe Jesu, die Liebe Jesu zu seinen Jüngern, seine Treue, die so unglaublich ist, wenn man sich einmal die Leidensgeschichte durchliest, wie er verspottet wird, ein ganzes Kapitel lang. Er hängt am Kreuz, sie verspotten ihn. Vorher die Soldaten, sie verspotten ihn. Und er hält das aus. Er könnte es beenden in einem Nu. Komm herab und hilf dir selbst. Ja, das könnte er, wäre kein Problem. Aber er bleibt am Kreuz. Aus Liebe, nicht aus Unvermögen. Das Kreuz predigt Gottes Liebe. Sie predigt Jesu Liebe. Sie ist bedingungslos und stark, auch angesichts von Verspottung. Und die Auferstehung an Ostern dann bezeugt seine Macht über den Tod. Und das ist auch Verherrlichung. Seine Herrlichkeit wird offenbart. Und wenn wir das so betrachten, dann kann was zünden bei uns. Dann soll was zünden bei uns. Das soll uns zu Anbetern machen. Diese Liebe Jesu, die schreit danach, dass wir diese Liebe auch erwidern und sagen, ja, du bist wirklich der Angebetete in meinem Leben. Das Allerwichtigste, das Allerliebste. Ich kann alles verlieren, aber das auf gar keinen Fall. Das kann der Beginn von Anbetung sein. Jesu Herrlichkeit ist seine Liebe. Und die kommt ja an vielen Stellen raus, in seinem Zusammensein mit den Jüngern, in der Begegnung mit den armen Behinderten, die er heilt, aber nirgendwo so stark wie am Kreuz. Nirgends. Und da kommt auch die Herrlichkeit des Vaters heraus, denn er hat ihn ja gesandt. Er hat ihn bewusst hergegeben in die Welt. Hat das bei dir schon gezündet? Ich habe mich das selber gefragt, auch hat das bei dir eigentlich gezündet? Und das ist vielleicht auch eine Frage, die gut ist, wenn man sie sich immer wieder stellt und ganz offen auch. Vielleicht schon, aber kann ja sein, dass die Flamme trotz aller Lieder, die wir miteinander singen, ich will dich anbeten, haben wir gesungen, schon lange erloschen ist. Und du betest jetzt etwas ganz anderes an in Wirklichkeit, weiß keiner, ist geheim. Aber wenn du dich ganz ehrlich fragst, dann gibt es vielleicht was ganz anderes, was du gerade so anbetest. Was tun? Du merkst, da läuft was verkehrt, aber wie komme ich wieder zurück auf die Spur? Ich will ja ihn anbeten, ich merke das ja, ich höre das ja und ich will ihn anbeten, weil ich denke, er ist Wahrheit. Anbetung hat immer etwas mit Wahrheit zu tun. Ne? Und es taugt nichts, etwas anzubeten, was nicht Wahrheit ist, also was nicht durchträgt, was nicht hält, wo man nicht mit durch dick und dünn gehen kann. Mit Jesus aber schon. Jesus hat das vorausgesehen, dass es so kommt, dass die Flamme auch einmal erlischt. Und deswegen hat er was getan? Er hat das Abendmahl gestiftet. Ganz einfach. Ihr feiert hier auch Abendmahl, denke ich mal, oder? Ab und an, einmal im Monat, wie ist die Regel bei euch? So einmal im Monat, so wie bei uns auch. Und das ist nicht eine Erfindung vom Pastor oder von der Gemeindeleitung, von den Ältesten, sondern das hat Jesus selber eingestiftet, weil er genau wusste, diese Anbetung, die muss immer wieder neu zünden. Und im Abendmahl betrachten wir die Herrlichkeit unseres Herrn, seine Liebe und seine Treue zu uns. Er hat sich da den Moment rausgesucht, bei dem das am klarsten rauskommt, nämlich bei seinem Sterben. Das Brot ist sein Leib und der Kelch sein Blut und das ist für uns gegeben. Also wenn nächstes Mal Abendmahl ist, geht da mal so ganz bewusst mit um und sagt euch, ich will ihn anbeten. Und ich weiß, dass es sehr nötig ist, ich habe sehr nötig, dass er sich verherrlicht, dass ich das erlebe in der Betrachtung auch des Abendmahls. Mach das einmal ganz bewusst, es ist für dich. Es ist dazu da, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird. Es soll dein Herz entzünden, dass Jesus für dich der wird, den du im höchsten Maße liebst. Die Küche deines Lebens. Dass du ihn und nichts anderes anbetest. Verpasse es nicht. Gehen wir weiter. Kommen wir zum Vers 33. Das ist kein extra Punkt, glaube ich. Es ist eher so die Bridge, würde man sagen, bei einem Lied. Jesus, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ja, meine Kinder, steht da, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ja, die Juden hatten dann tatsächlich, oder den Juden hat er gesagt, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und die Juden haben gesagt, will er sich denn umbringen? Also die haben verstanden, es geht um seinen Tod. Ja, die Jünger wussten es noch, denen war das noch nicht so klar, aber er sagt es ihnen jetzt auch nochmal nach mehreren Ankündigungen. Er muss sich jetzt trennen von ihnen. Es sind nur noch 12 Stunden bis zum Kreuz und nur noch 18 Stunden bis zu seinem Tod, bis zu seinem Sterben. Und er leitet das Ganze ein mit meine Kinder oder meine Kindlein steht da eigentlich. Es ist das einzige Mal, wo dieses Wort vorkommt. Im Johannesevangelium, meine Kindlein. Und da schwingt so viel mit an Beziehung. Kind, mein Kindlein, das würde ich vielleicht zu meiner Enkelin sagen, ne? 16 Monate alt, mein Kindlein. Eine zärtliche Beziehung, eine Beziehung der Treue. Und gleichzeitig auch eine Aussage, wie hilflos eigentlich diese rauen Männer sind. Ja? Also oberflächlich betrachtet 12 raue Männer, lebenserfahren, so, es gibt ja dieses alte Lied, was kann denn ein Seemann, das kann doch ein Seemann nicht erschüttern, so, das würde voll auf die zutreffen. Aber er sagt, meine Kindlein zu ihnen, weil er sieht, die sind hilflos in dieser Situation. Er sieht das voraus. Die kommen damit nicht klar und sie haben ja schon seine Herrlichkeit gesehen, 3 Jahre lang, und sie würden gerne dran festhalten, aber können nicht, weil ihr Herr wohin geht, wo sie nicht hinkommen können, ans Kreuz, und er wird sterben. Und er ist hier gegenwärtig, aber er ist ja nicht sichtbar gegenwärtig, sondern er ist beim Vater. Das trifft ja irgendwo auch auf uns zu. Und wenn er sagt, meine Kindlein, dann heißt das, so sehr dürfen sie auf seine Treue zählen. Er wird sie nicht hängen lassen, solange sie seine Herrlichkeit noch nicht so voll sehen können. Sie müssen nicht entmutigt sein, Sie dürfen aber nicht den alten Zeiten hinterher trauern und sagen, ach, was war das schön, mit Jesus durch die Lande zu ziehen. Was war das schön, mit ihm zu erleben, wie er Kranke heilt und Vergebung zuspricht und all diese Dinge. Die kommen nicht wieder, die alten Zeiten. Ganz anders will er bei ihnen gegenwärtig sein. Aber davon wissen sie noch nichts. Sie werden schon sehen. Sie dürfen aber vertrauen. Und sie dürfen auch darauf vertrauen, dass sie eine Herrlichkeit sehen werden, wie sie sie nie zuvor gesehen haben. Sie können nicht zu ihm, aber er kann zu ihnen. Und darum dürfen wir auch geborgen sein. So ist er unser Fels. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Und jetzt kommen wir das zu dem, was also wirklich gleich sofort uns aufgefallen war, die letzten beiden Verse. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja, was hat denn das mit dem zu tun, was ich die ganze Zeit erzählt habe? Das passt doch irgendwie alles gar nicht zueinander. Doch, es passt zueinander. Es passt sehr zueinander. Denn die Frage ist ja schön, wenn wir Anbeter sind. Ne? Also wenn Jesus ein und alles ist und wenn wir so voll auf Spur sind. So, und wir sind so unter uns. Ne? So, aber da sind dann noch so ganz viele Leute außerhalb von diesen Mauern. Tatsächlich gibt es noch ganz viele hier in Korbach. Die sind auch nicht sonst irgendwo in einem Gottesdienst. Liegen vielleicht noch im Bett oder sind auf dem Fahrrad anzutreffen oder sonst wo. Und Jesus ist für sie eine Person aus der Vergangenheit. Vielleicht schon bedeutend, aber verherrlicht ist er noch nicht bei ihnen. Also Anbeter können sie noch gar nicht sein, weil für sie noch gar nicht raus ist, wer Jesus eigentlich ist. Eine Figur aus der Vergangenheit, von dem sie vielleicht im Konfirmandenunterricht oder so mal gehört haben. Wie kriegen die anderen mit, dass Jesus herrlich ist, wie toll er ist? Und da kommen die Jünger ins Spiel und sie legen ein tolles Programm auf, Gemeinde und jeden Tag eine Veranstaltung und eine attraktiver als die andere. Und bringt's das? Nein, davon ist hier überhaupt gar nicht die. Also ich meine, ist ja nicht schlecht, wenn man Veranstaltungen, wir haben ja auch jede Menge bei uns zu bieten, so für jede Altersgruppe und so, also fast jede Altersgruppe. Senioren sind wir ein bisschen schlecht aufgestellt, aber ja, aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Die Jünger kommen ins Spiel, aber nicht mit einem Programm, sondern Jesus gibt ihnen ein neues Gebot. Und das steht genau in diesem Zusammenhang. Es steht in diesem Zusammenhang, dass die anderen ja auch mitkriegen sollen, wer Jesus eigentlich ist. Er gibt ihnen nicht dieses Gebot, damit die anderen Leute sagen, oh, die Christen sind aber so toll und die gehen so liebevoll miteinander um, das sind die Besten, die verdienen alle das Bundesverdienstkreuz. Sondern was ihn so sehr beschäftigt ist, wie kommt das raus, dass ich gut zu den Menschen bin, dass ich sie liebe und für sie gestorben bin. Er gibt ihnen ein neues Gebot, es ist neu, wieso ist das neu? Das Liebesgebot gibt es ja schon im Alten Testament. Lange davor. Ja, es ist doch neu, weil es ein Gebot speziell für Anbeter ist. Also wenn ihr Anbeter seid, dann gilt euch dieses Gebot. Es ist speziell für Anbeter. Und es ist neu, weil Anbetung versetzt uns in die Lage, die anderen Anbeter zu lieben. Das hat es vorher nicht gegeben. Wer Jesus anbetet, kann auch den anderen, der Jesus anbetet, lieben. Es ist neu, weil es Jesus verherrlicht. Es gab einen Kirchenlehrer, der hat so um 200 gelebt. Das war noch eine ziemlich trübe Zeit mit Christenverfolgung und so. Und da wurden die Leute vor Gericht gestellt für ihren Glauben. Ist heute ja nicht mehr so, jedenfalls nicht bei uns. Und ihnen wurde angeboten, ihr werdet nicht gekreuzigt oder irgendwie sonst hingerichtet, wenn ihr die anderen verratet aus der Gemeinde. So, und das haben die aber nicht gemacht. Die sind lieber selber in den Tod gegangen, als ihre Mitchristen zu verraten. Und da sagt der Bericht der Tertullian, dass selbst die Heiden bezeugen über die Christen, seht, wie lieb sie sich haben, dass sie sogar füreinander in den Tod gehen. Um das Jahr 200 nach Christus, lange ist es her. Es ist neu, weil es Menschen zu Anbetern macht. Liebe ist die missionarische Predigt, die jeder versteht. Besser als meine Predigt hier. Liebe ist die missionarische Predigt, die jeder versteht und die man durch nichts ersetzen kann. Programme sind gut, aber sie sind kein Ersatz, wahrlich kein Ersatz für die Liebe. Das ist mehr als ein Gebot, das ist ein Auftrag, es ist die lebenslange Berufung der Anbeter. Lieben können auch Rentner, muss ich mir jetzt fast auch selber sagen. Ne? Also viele Dinge kann ich nicht mehr, aber lieben kann ich immer noch. Es ist mit einer Verheißung verbunden, denn andere können Jesus erkennen, wenn sie sehen, wie die Jünger sich lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt, untereinander. Wozu bist du da auf der Welt? Um die anderen hier zu lieben. Wozu sind die anderen hier da auf der Welt? Um von mir geliebt zu werden. Liebe ist das A und das O. Wichtiger als Statistiken und tolle Programme und ganz viele Autos auf dem Parkplatz vor der Gemeinde. Jedenfalls sieht Jesus das so. Paulus übrigens auch. Schaut mal, wofür er dankt, wenn er an die angeschriebenen Gemeinden schreibt für ihre Liebe zueinander. Es ist mehr als ein Gefühl, nicht? Also, weil Gefühle kann man ja nicht gebieten. Ich kann ja dir nicht sagen, fühl mal so und so. Es geht um Loyalität, um Treue, dass man zusammenhält, dass man weiß, wir stehen zusammen und füreinander ein. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die man ja haben kann. Da ist die Beziehung unkaputtbar, da bin ich nicht beleidigt. Da bin ich nicht eingeschnappt wegen dem verkehrten Wort. Lieben wie er heißt geduldig lieben. Er hat es 3 Jahre ausgehalten, ohne das Team zu wechseln. Also heute wechselt man ja schnell die Trainer, wenn das mal nicht so klappt mit der Liga. Nicht? Aber Jesus ist nicht so einer. Also ihr könnt wirklich mal überlegen, was das bedeutet, dass es eure Berufung ist, einander zu lieben. Das wäre fast so eine Sache für so eine Anschlusspredigt und deswegen will ich mal hier Schluss machen. Vielleicht mit dem Punkt, habt Humor mit den anderen in der Gemeinde. Habt Humor. Was heißt Humor? Was ist Humor? Humor heißt, den Unzulänglichkeiten des Lebens mit heiterer Gelassenheit begegnen. Ja, unsere lieben Geschwister sind sehr unzulänglich. Meine auch in der Gemeinde und ich bin auch unzulänglich. Aber begegnen wir dem doch mit heiterer Gelassenheit. Das ist doch auch so eine Ausprägung von Liebe. Es steigert den Liebeslevel in der Gemeinde, es macht die Beziehung zueinander unkaputtbar und das Tollste daran ist, dass Jesus immer besser erkennbar wird. Dass Menschen ihn erkennen, dass er verherrlicht wird und vielleicht, dass es zündet bei ihnen und sie sagen, den will ich auch anbeten. Amen. Mit Paulus, ja, möchte ich sagen, was ihr von mir gelernt und gehört habt, das tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Freut euch zu jeder Zeit in dem Herrn und noch einmal sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewährt eure Herzen und Sinne bewahren, in Christus Jesus. Amen.